Herzlich willkommen zurück bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Es ist Erkältungszeit und ich bin leicht angeschlagen, aber ich halte durch und wir besprechen die Episode 7 der 7. Staffel Wie Hund und Katze. Natürlich auch wieder mit Konstantin. Hallo Konstantin.
Hallo.
Es ist lustig, ne, wenn man überlegt, wie oft ich jetzt schon krank war in diesem Podcast. Ich glaube, man kann mittlerweile fast einen eigenen so Kategorie erstellen, wo man so einen Blog hätte, würde man das taggen mit dem Tag Martin ist krank oder so. Also heute wieder leicht stimmlich angeschlagen, aber ja, in der guten alten Tradition, ne? Also ich glaube Folge 7 oder so, die wir damals in Bremen aufgenommen haben, wo ich stark verkatert war, war glaube ich so die erste, wo ich wirklich richtig angeschlagen aufgenommen habe und seitdem habe ich eigentlich immer durchgehalten, auch wenn ich krank war oder sonst was.
Ja.
Aber naja.
Man könnte auch denken, dass du die ganze Zeit verkatert bist. Beim ersten Mal hast du es gesagt und danach hat, also wir haben ja, wissen ja viele nicht, aber wir haben ja eine 14-köpfige Redaktion und also wer da alles im Hintergrund arbeitet jeden Tag. Und dass die gesagt haben, vielleicht ist es besser, du sagst einfach, du bist erkältet.
Ja.
Ist egal. Und dann seitdem bist du ganz oft erkältet.
Genau, ich sitze hier auch mit Sonnenbrille und ja.
Ja.
Wer ist denn jetzt von uns der Hund und wer ist die Katze?
Ja, ich habe es, glaube ich, letztes Mal haben wir es, glaube ich, schon ganz kurz angeschnitten, oder?
Ja.
Da habe ich gesagt, dass auch wenn man es nicht denken würde, dass ich ja Team Hunde bin.
Genau, aber jetzt auch in dem Kontext der Folge. Also Christian sagt in einer der Stellen irgendwie, Hunden wirft man ein Stöckchen hin und sie freuen sich.
Was für ein Geräusch? Der Helikopter. Notfall.
Ich werde abgeholt, ich bin krank.
Ja, genau, hier ist so ein Fernsehsystem, wir haben das gehört und zack, schon.
Lassen wir es einfach drin. Wir sind hier im Krankenhaus, also.
Lassen wir es einfach drin und man hört den Cut.
Es klang so, als würde irgendwie Wasser runterrauschen hier, so.
Ach so, okay.
Ich dachte so, jetzt ist hier Rohrbruch. So, der Hubschrauber ist weg. Also, Christian sagt ja irgendwie, Männern wirft man einen Stock hin und die Frauen, schnurren manchmal, aber fauchen auch und fahren ihre Krallen aus. Wirft man dir einen Stock hin und du bist glücklich?
Also, diese Unterhaltung, ich kann das gar nicht so richtig bewerten, was ich davon sein soll, weil ich bei dieser Unterhaltung extrem damit beschäftigt war, mich fremd zu schämen. Ich sag ja immer wieder, Meo Wolf, ich hoffe, dass er mal kommt und mich würde mal sehr interessieren.
Kommt nicht von selbst, also wir müssten ihn schon fragen.
Meinst du nicht, dass er den Podcast so hört? ich würde ihn ja gerne am Ende der gesamten, ich möchte ihn ja nicht jetzt fragen, sondern sozusagen ganz nach, wenn die 129 Folgen abgesprochen sind, wenn sie durchgesprochen sind. Naja, auf jeden Fall, ich habe mich da irgendwie sehr geschämt bei dieser Unterhaltung, weil das irgendwie so eine komische, unklare und gleichzeitig total stereotypisch, also sozusagen so eine verallgemeinernde Darstellung irgendwie sein sollte. Das war schon einer der schwächeren Dialoge, fand ich. Weiß nicht, also hast du dir darüber Gedanken gemacht? Und wenn ja, was für ein Bild hast du daraus konstruiert? Natürlich freue ich mich, wenn man mir, keine Ahnung, einen Gefallen tut oder eine schöne Überraschung macht. Aber was heißt Stöckchen werfen? Keine Ahnung. Was heißt, dass man faucht auch mal und schnurrt auch mal? Keine Ahnung.
Ja, also ich habe das Bild mit den Männern fand ich eigentlich ganz gelungen. Also, dass halt ein Mann vielleicht einfacher zufriedenzustellen ist als eine Frau. Mhm. In der Hinsicht, dass man eben wie in dem Bild einfach eben ein Stöckchen hinwirft. Das ist ja jetzt übertragen vielleicht für, er hat eine schöne Zeit mit seinen Freunden oder er trinkt ein gutes Bier, er geht zum Fußball, er guckt einen guten Film.
Mhm.
So, er spielt ein Computerspiel, er treibt Sport, was auch immer.
Mhm.
Und ich hätte das Bild halt genauso schön erwartet, dass es halt fortgesetzt wird bei der Katzen Analogie, aber stattdessen heißt es nur, sie fahren ihre Krallen aus und fauchen. Und das würde ja bedeuten, irgendwie Frauen sind immer so ein bisschen emotional und immer so ein bisschen unergründlich und so, und das finde ich halt als Bild nicht ganz so gelungen. Also ich denke, das Bild hat schon was, Männer sind wie Hunde und Frauen wie Katzen, aber es hätte noch mehr gebraucht an der Stelle für die Katzenseite. Weil Katzen sind ja auch tiefgründiger als sie fauchen.
Ja, das stimmt.
Aber es ist witzig, wir haben, glaube ich, noch nie so eine Szene so intensiv besprochen, ohne in der Folge zu sein. Aber
das machen wir gleich.
Ja, aber es ist auch einfach eine. Aber was ich daran trotzdem gelungen fand, das werden wir dann später auch sagen, ist, dass es nicht einseitig erzählt wurde.
Ja, du meinst, dass nicht ein Mann erklärt hat, wie alle funktionieren,
sondern wie auch gleichzeitig Frauen sehen, die über die Männer sprechen.
Ja.
So, und das fand ich dann in der Hinsicht gelungen.
Und eine Sache, die ich dann loben muss, ist, dass sie eine Sache, die so ein bisschen was Nebenaspekt war, als Überschrift genommen haben. Also weder wurde hier ein Krankheitsbild genommen, noch eine komplett nichtssagendes Rückkehr oder,
ja, oder so ein esoterisches Zitat oder so.
Genau, oder gemeinsam statt einsam oder irgendwie sowas. Da gab es ja schon sehr viele butterweiche Überschriften, ja, die einfach nichtssagend waren. Und hier, wie Hund und Katz, wo man so ein bisschen denkt, warte mal, er ist jetzt kein Tierarzt. Oder wer soll das eine Analogie sein? Soll es ja am Ende auch. Und für was eigentlich? Und so an sich, die Überschrift ist überdurchschnittlich gelungen.
Ich fand auch, es war vor allem dann irgendwie nach 30, 35 Minuten, wenn er das erste Mal erzählt von Hunde und Katzen, denkt man, ah, deswegen heißt die Folge so.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, wenn wir nichts weiter haben, besprechen wir die Folge doch mal. Ja,
wenn wir die Folge jetzt so im Prinzip durchgesprochen haben, können wir jetzt auch loslegen.
Ja, genau. Wer ist der Dahlmann?
Hey, eigentlich eine gute Idee, die Rückwärtsfolge. Und wir besprechen mal bei 45 Minuten, wie sie sich aufgelöst hat. Und dann kommen wir ganz am
das
Ende.
Das wäre mal was, ja, ja. Vielleicht, wenn wir dann am Ende die Serie noch mal rückwärts besprechen.
Ah,
dann,
ja, nicht schlecht. Das ist eine gute Idee.
Es gibt ja diesen Podcast Too Fast, Too Forever. Glaube ich. Die besprechen die Fast and Furious Filme und sie gucken halt den ersten Film, gucken den zweiten Film und also gucken den ersten Film, besprechen den, gucken den zweiten Film, besprechen den und wenn sie am Ende angekommen sind, fangen sie wieder beim ersten an und haben, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal die komplette Reihe gesehen und es ist an, also ich habe es noch nicht gehört, aber ich habe von denen mal andere Podcasts gehört, wo sie bei anderen zu Gast waren und auch darüber gesprochen haben und sie meinen wohl, es ist doch erstaunlich, was man nochmal anders sieht beim 4. Mal gucken.
Oder so. Krass. Okay. Ja. Meinst du, das würde uns bei der Serie auch so gehen, wenn wir es nochmal gucken würden?
Unter Umständen, ein zweites Mal könnte ich mir vorstellen, wäre nochmal interessant. Ja. Dann müsste man vielleicht auch nicht den Inhalt so genau besprechen, sondern dann würde man auch auf andere Dinge achten. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich die 129 Folgen noch ein zweites Mal gucke.
Nein, ich auch nicht. Was ja meine Idee so ein bisschen wäre oder Überlegung, ob man sagt, man bespricht die erste Folge nochmal mit dem Wissen um die anderen 128.
Das zumal wir ja in der ersten Folge noch keinen Dahlmann gekürt haben. Da müssen wir noch was nachholen.
Stimmt, wäre noch so eine Bonusfolge. Ne? Folge 130 ist dann quasi nochmal die 1.
Genau.
Ja, könnte man machen, ja.
Kann man überlegen, ja.
Aber erstmal ist es die Folge 707, wie Hund und Katz.
Und wir beginnen in der Villa-Küche, wo Paul, Peavy und Christian die Einkaufsliste machen. Und die beiden Erwachsenen sind erstaunt, dass Paul die Staubsaugerbeutelgröße kennt. Und Anke kommt herein und nimmt sich einen Joghurt aus dem Kühlschrank und setzt dann auch noch Sachen auf die Einkaufsliste. Und Christian fragt zusammen, also so etwas durch die Blume, habt ihr nicht oben auch einen Kühlschrank? Und Peavy sagt, ja, aber der ist leer.
Anke sagt, sie ist sehr, sehr...
Ich glaube, Phoebe sagt es, aber...
Ach so, in der Szene, ach so, ja. Ah, okay, ja.
Aber ist natürlich,
ja da, ja.
Ist natürlich kein Argument, also man könnte den ja auch füllen.
Verdienst du nicht dein eigenes Geld? Nee, ich arbeite ja nicht. Dann vielleicht
kannst du, bezahlen? Nee, ich habe ja kein Geld.
Ja, ja, zu dem Konflikt kommen wir gleich noch.
Ja,
das
wird intensiver. Noch,
genau. Aber es deutet sich sofort an, worum
es geht. Ja, es ist ja auch schon seit Anfang der Staffel, ne? Also, dass Anke irgendwie immer sagt, ja, ich will aber jetzt nicht hier assimiliert werden. Und dann immer, habt ihr noch Kaffee? Und so, also, ja. Eine schwangere Frau ist dann unsere Gastrolle der Woche. Und sie ist beim Blumengießen und hat Bauchschmerzen und ruft ihren Mann oder Partner, der heißt Basti. Aber dann geht doch alles wieder gut. Und später sehen wir sie wieder. In der Praxis lobt Tanja mal wieder Nora. Edeltraut kommt dazu, will auch mal ein Lob und bekommt dann auch eins, nämlich Tanja sagt, sie sind die beste Assistentin, die ich je hatte. Und Edeltraut fragt so ein bisschen schnippisch zurück, wie viele hatten sie denn schon? Und wird dann, oder Tanja wird dann gerettet von der Schwangeren, die hereinkommt und Hilfe braucht. Also sie muss die Frage nicht beantworten. Vermute ich, ist die Antwort ein.
Gehe ich auch mal von aus. Ja. Sonst würde sie nicht rumdrucksen, so ein bisschen. Ne?
Ja. Ein Herr Fischer ist auch nur eine Gastrolle in der Rolle, ist ein älterer Mann und der ist bei Christian in der Untersuchung. Er sagt, er hat abgenommen und er fühlt sich seit 6 Monaten irgendwie schlapp. Und er ist nicht früher gekommen, weil er einen eigenen Laden betreibt und deswegen halt immer so ein bisschen eingebunden ist. Vor 5 Jahren hat er aufgehört mit dem Rauchen und Christian will ihn komplett untersuchen. Die schwangere Frau heißt Petra Tönjes. Glück auf.
Ja.
Und wird jetzt von Tanja untersucht. Es sieht erstmal alles okay aus und Tanja meint, die Schmerzen kommen von der Linea Nigra, die bei ihr nicht gerade ist. Irgendwie, also es ist nichts Kompliziertes, aber es tut weh.
Ja.
Jetzt diese Folge ist mal wieder sehr extrem mit dem Fachgesimpel. Also speziell am Ende gibt es eine Szene zwischen Hansfeld und Christian, wo es außer Kontrolle ist, meiner Meinung nach. Wo ich wirklich denke, wow, das war jetzt echt viel. Und dann holen sie so Luft, halten inne und fangen nochmal an. Mhm. Da war es schon heftig. Herr Fischer soll morgen anrufen, um die Laborwerte zu erfahren. Und Hansfeld hat irgendwelche Bilder hier von Oberschenkelfrakturen und bekommt dann aber einen Handyanruf und geht schnell ab. Und Christian meint, ja, er hat es auch nicht gern, wenn jemand ihm beim Telefonieren zuhört. Und Nora meint, es ist immer noch besser, als wenn jeder denkt, dass seine Gespräche jeden in der Nähe interessieren. Und der nächste Patient ist Herr Nord.
So, das wollte ich genau. Und da sehen wir doch Paul nach vorne kommen. Ich habe auch genau das fiel mir auch auf. Also entweder wäre jetzt geil gewesen, wenn man wirklich so eine Analogie auf Paul gemacht hätte. Oder hätte auch sein können, dass ein Jakob Nord da reinkommt oder sowas.
Das wäre gerne.
Genau. Aber es spricht vielleicht auch ein bisschen gegen den Einfallsreichtum der Drehbuchautoren.
Ja, aber den Namen ist ja wirklich schon seit immer, ne, mit diesem Recycling. Also wir haben jetzt auch in dieser Folge die Erwähnung von Anna Schöller. Ja. Und das Baby hier später heißt dann auch Anna. Also da hat man wirklich manchmal so die fünf Namen, die immer rotieren. So.
Ja, Maya war ja, hattest du ja auch schon Viermal erwähnt, oder so, ewig und sowas. Das war
mir der Gregors, also...
Ja, da sollten sie sich mal in der Bibel, in der es so unfassbar viele Namen und Stammbäume und all das gibt, da hätten sie sich mal bedienen sollen.
Der nächste Patient ist Habakuk.
Ja, ganz genau. Das wäre gut gewesen.
Wir nennen jetzt unser Kind Obadja.
Oh, lustig, das ausgerechnet, jetzt fallen mir keinen ein, aber es gibt ja so unfassbar viele tolle.
Naja, Anna. Es ist halt wieder eine Anna. Hatzfeld ist am Telefon und der Partner, den wir hier nicht hören, der will sich persönlich treffen. Und dann erklärt Tanja der Patientin Frau Tönjes die Sachen des Beckenknochens, irgendwas übers Schambein. Durch das Wachstum des Fötus wächst der Druck und das Bindegewebe wird gelockert. Das ist eigentlich ganz natürlich. Aber schmerzhaft wird es irgendwie bei 10% der Schwangeren. Eigentlich ist es ungefährlich, aber manche entscheiden sich daher für einen Kaiserschnitt. Um Genaues zu erfahren, müsste man röntgen, aber das will Tanja wegen der Sicherheit des Kindes nicht. Da Petra aber eine natürliche Geburt will, verschreibt sie Schmerzmittel und Stützhosen und außerdem Krankengymnastik und empfiehlt Piwi. Dann hätte sie kurze Wege für weitere Untersuchungen bei ihr und Petra Tönjes dankt ihr und sagt, ihr hätte noch nie ein Arzt so gut was erklärt. Da habe ich auch öfter drüber nachgedacht während der Folge. Es ist eigentlich wirklich ganz schön, also es wird vielleicht ein bisschen romantisch dargestellt, aber ich finde es schön und sympathisch, dass die Ärzte sich immer so viel Zeit nehmen, ganz für die Patienten zugeschnitten zu erklären, es ist also so, das funktioniert so und sie haben jetzt die Wahl, ob sie das machen oder nicht und ich würde ihnen wirklich raten und so und im realen Leben habe ich immer eher so die Erfahrung, ja, das ist, wir müssen jetzt das und das machen und so und dass die Ärzte die Patienten auch so ein bisschen behandeln, wie zum Beispiel auch ein Informatiker oder ITler dich behandelt, wenn du ein Problem mit deinem Computer hast. So, na, hast du schon mal die 315 gecheckt? Und so. Also, lass mich mal ran hier. So.
Ja, total. Dass Tanja sich, also richtig, also dieser Anfang ist richtig schön auch, wie sie das Blatt nimmt, so Skizze macht hier, Beckenbund, dies, das, so, und der drückt hier rauf und das sozusagen mal kurz zeichnet, dass man es mal so grob veranschaulicht hat. Eigentlich wirklich ungewöhnlich, dass das nicht viel öfter versucht wird. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Rolle Medizinpädagogik sozusagen irgendwie spielt.
Ja. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Symptom davon, dass man heutzutage eben so schnell wie möglich die Patienten abfertigen muss, damit der nächste gleich dran ist.
Ja.
Tanja kommt zu einer Wohnungsbesichtigung und ja, hier ist nicht viel zu sagen. Die Wohnung ist von außen schön, aber sie muss sie von innen sehen und deswegen gehen sie rein mit einem, also sie mit einem Makler. Und dann ist Christian in der Praxisküche und berichtet Piwi, dass Tanja eben auf Wohnungssuche ist. Er ist nicht dabei, weil sie glaubt, er würde alles nur schlecht reden. Und Christian bekräftigt hier nochmal, was ja schon der Konflikt seit 2-3 Folgen ist, dass er den Riesenaufwand nicht versteht. Die Villa ist doch groß genug für sie alle und es würde auch Kosten sparen, wenn sie mit einziehen würde. Und Piwi kommentiert, ist das Thema immer noch nicht durch. Und er sieht das, also Christian sieht das seiner Meinung nach zu rational. Ihr kennt euch doch erst seit ein paar Wochen. Du brauchst ein bisschen Geduld. Wenn so ein Rat von Piwi kommt, dann weiß man, man ist ganz schön vorgeprescht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich fand noch ganz lustig bei dieser Wohnungsbesichtigung auch die Darstellung des Maklers, weil der natürlich da so kommt mit so einer, genau, mit Anzug und so einer Sonnenbrille, also auch so einer viel zu großen Sonnenbrille, die er sich so abnimmt, na, dann lassen Sie uns das mal anschauen. Und es ist schon sozusagen, also ein Makler da hat irgendjemand, glaube ich, auch gelesen, bei Makler holen Macker sozusagen, weil genauso dieses Großspurige, der dann aber später natürlich ein bisschen zurückrudern musste, dass es doch länger dauert und so. Ja, wieder auch hier. Da weiß ich manchmal nicht, ob das gut ist. Also ich ist okay, wenn das sozusagen so eine Formserie, dass sie da sozusagen so ein bisschen klischeebehafteter denkt, aber ach ja.
Mit dicken Pinselstrichen.
Ja, genau. Ja. So, ihr sollt alle nochmal wissen, was ein Makler hier so aussieht.
Im Fall. Hartzfeld ist im Restaurant und derjenige, der sich mit ihm treffen wollte, ist Professor Bender.
Das war doch ein schöner Knallermoment, oder?
Eine große Zampano. Das ist, glaube ich, auch eine Szene, die wir mal vor Ewigkeiten meinten. Das wäre doch mal witzig, die beiden Figuren zu sehen.
Stimmt, ja. Du hast recht, dass die Antagonisten aufeinandertreffen. Mhm. Ja, du hast recht.
Und Bender nennt ihn jung und ehrgeizig und sehr fähig. Und er hat sich auch die Arbeit von ihm über die Frühchen angesehen, die er jetzt nicht mehr Professor Schleimann zugeschrieben wird, sondern jetzt Dr. Timotheus von Hartzfeld.
Genau.
Und Bender will, dass er Leiter der Radiologie in der Klinik wird. Und Hartzfeld fragt, ob es dafür nicht irgendwie erfahrenere Kollegen gibt. Und Bender, das ist ein ganz schöner Schlagabtausch, wie gesagt. Bender sagt,
hören Sie Hartzfeld.
Von Hartzfeld. Ja.
Und Bender stockt so kurz, aber fährt sofort fort. Mhm. Und das ist halt so ein Moment, ne, wo so zwei Antagonisten sich gegenseitig mit ihrer Antagonistigkeit nerven.
Ja, stimmt.
Aber man sich freut daran, dass Hartzfeld ihn korrigiert.
Genau, und was so ein Vorgeschmack gibt auf, falls es denn zur Zusammenarbeit kommen würde, auf, wenn die beiden aufeinandertreffen, sozusagen, wenn die beiden wirklich zusammenarbeiten müssen.
Mhm. Ja. Ich freue mich ja, dass Bender immer mal wieder auftaucht.
Mhm.
Denn das ist so eine Rolle, die bringt da irgendwie so eine Farbe rein, die irgendwie fehlt, wenn man nur die harmonischen und freundlichen Figuren zeigen würde.
Ja, das stimmt.
Bender meint, das Klinikum soll an die Börse gehen. Ich weiß, ist das was passiert, dass Kliniken an die Börse gehen als Unternehmen? Das Ernst von Bergmann Aktiengesellschaft? Oder ist es eine Klinikgruppe, die irgendwie als Gruppe an die Börse geht?
Boah, keine Ahnung. Also ich meine, es wäre wahrscheinlich völlig aus der Luft gegriffen sein. Also die
anders als letzte Woche, dass es Bewertungsportale für Chirurgen gibt.
Ja, okay, damit hast du mich. Aber wie ist es denn, weil sozusagen, wenn es immer darum geht, dass sie privatisiert werden, was für eine Rechtsform haben die denn dann meistens?
Na, dann wird es vermutlich, ja gut, ich weiß nicht, ob es dann eine Gesellschaft ist, also ein Wirtschaftsbetrieb oder vielleicht eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, dann könnte man da ja auch noch Anteile erwerben. Ja, wäre möglich, ne? Hm. Eine ausgegliederte Abteilung.
Ja.
Nee, also ich habe einfach keine Ahnung, aber klingt erstmal sehr wild, aber...
Ja.
Egal, Bender sagt, die Zahlen müssen deshalb besser werden und der schnellste Weg dahin ist der Ausbau der Radiologie und damit will er auch die Fantasie der Anleger gewinnen und damit das Klinikum für Innovation steht, braucht er einen jungen Wilden, jemanden wie Hartzfeld.
Von Hartzfeld.
Nein. Das ist übrigens schon lustig, also das ist, finde ich, eine ungewöhnliche Jobbeschreibung, ein jungen Wilden, das kannst du echt machen bei Fußballern oder bei Kreativen oder sonst was, aber ich finde jemand, der sozusagen mit brutaler Disziplin einen teilweise 10, 11, 12 Stunden Tag mit Präzisionsarbeit und sonst was und Management und Organisationsfähigkeiten irgendwie vereinbaren muss, dass man den als jungen Wild, also wild ist wirklich das, was ein Arzt wirklich nicht sein sollte, ehrgeizig, meinetwegen jung und diszipliniert und aus irgendwie sowas,
ja.
Einfach leistungsfähig, aber wild, finde ich, ist eine unpassende Beschreibung. Passt auch nicht so ganz zu einem Typen wie Bender. Wir haben bei uns jetzt so einen Wilden in der Abteilung.
Vielleicht wollt ihr ihn damit einfach die Stelle schmackhaft machen, dass er so das Profil zeichnet von einer Stelle, wo man sich voll ausleben kann und so.
Ja.
Aber wahrscheinlich kann er sich jetzt mehr ausleben in der Praxis als später in der Klinik.
Ja, verstanden.
Tanja kommt zu Christian ins Behandlungszimmer. Sie hat die Wohnung bekommen und sagt, sie ist perfekt. Sie ist renoviert und Lotte hat ein helles Zimmer mit Blick auf den Marktplatz. Christian kommentiert, bestimmt teuer. Und Tanja meint, 580 kalt.
Das ist aber echt krass.
Das ist wirklich günstig, ne? Also ich weiß nicht, wie die Mieten in Eisenach sind, aber was sie da so vorschwärmt mit renoviert und zwei Zimmer und modernes Bad, was jetzt noch gebaut wird und so weiter, 580 kalt.
Also und wenn man auch überlegt, so Thüringen, also Erfurt ist die Landeshauptstadt, ist Eisenach vielleicht sogar schon die zweitgrößte Stadt in Thüringen?
Könnte sein, ich weiß nicht genau.
Auf jeden Fall ist es ja eine der Aushängeschilder so von Thüringen, also und genau, zentrale Lage und so, wie sie es beschreibt, finde ich 580 absurd wenig.
Ja, und vor allem mit Sicht auf den Marktplatz, also ja wirklich total zentral, ne?
Genau, diese Sicht auf den Marktplatz war übrigens Gut, es kann schon noch sein, dass es so eine leichte Hanglage sozusagen, Schräglage von weiter hinten ist. Das wäre übrigens krass, weil ist eigentlich der, es war doch früher, war doch die Arztpraxis am Marktplatz, ja, oder? Ist es jetzt auch noch? Ist nicht erkennbar?
Glaube oder? Nicht, nee, die sind doch da jetzt irgendwie an so einer Ecke, wo manchmal unten die Taxis halten.
Also. Stimmt, stimmt, genau. Nee, aber ich fand auch 580, dachte ich, das, also was da noch an Nebenkosten kommen muss, genau. 2000 Euro war.
Und WLAN gibt's nicht.
Genau. Und natürlich auch kein Bad. Wie man
Christa gratuliert auf jeden Fall. Und nachdem Tanja aufgezählt hat, was die Wohnung alles beinhaltet, fängt er nochmal an. Also ich habe da auch noch so eine Villa am Stadtrand, die hätte es auch gegeben. Die hat Blick auf die Wartburg, einen großen Garten, ein Baumhaus, Familienanbindung. Und die wäre nebenbei auch mietfrei. Aber egal, ich muss jetzt los, bevor die Geschäfte zumachen.
Wie findest du, also jetzt mal sozusagen, findest du, wie positionierst du dich da emotional in dem Konflikt?
Also ich finde es ja, die Stichelei finde ich durchaus gelungen, mhm, weil das sind ja wirklich, also das sind ja auch Argumente. Was ich halt nicht gut finde von ihm, ist, dass er dann einfach sagt, ich muss jetzt gehen, mhm, so, sondern dann muss man auch die vielleicht Rückstichelei ertragen. So.
Ja, ja. Also insofern ist der Konflikt, also Michael wird ihn ja später noch so ein bisschen ins richtige Licht rücken, aber der Konflikt ist durchaus in wirklich, hat was, ne? Mhm. Also, dass man jetzt wirklich noch die ganze Zeit, also ich glaube, ich würde mich an ihrer Stelle auch, also es kann sein, dass sie sagt, okay, ich will, dass wir es später machen, aber ich glaube, ich würde auch jeden Monat denken, bei dieser minus 580 Euro Miete oder was da noch dazu kommt an Nebenkosten, aber egal, würde ich jedes Mal denken, scheiße, ey, jedes Mal so ein Kurzurlaub ist weg.
Ja, aber andererseits scheint es mir auch nicht so der richtige Schritt zu sein, wenn man nach ein paar Wochen zusammenzieht.
Ja,
das kann auch total schief gehen und dann würde man wahrscheinlich die Beziehung verlieren, die man vielleicht sonst nicht verlieren würde.
Ja, stimmt.
Tanja muss jedenfalls auch zum Bahnhof. Dann sehen wir eine kurze Collage, wie Christian einkauft und mit so einer Papiertüte nach Hause geht und ihm fallen verschiedene Sachen runter und er ist also irgendwie genervt und angespannt und kommt dann nach Hause. Und bevor er überhaupt irgendwas einräumen kann, ist Anke auch schon da und fragt, ob er dann an ihr Shampoo gedacht hat.
Ja, dein Shampoo, deine Joghurts und deine Haarkur.
Und Anke fragt, was irgendwas ist und Christian fragt sich, ob sie eigentlich noch selber einkaufen oder sich nur noch hier bedienen. Und Anke meint, sie kommt halt nicht immer dazu, einzukaufen. Und Christian greift das auf und sagt, nicht immer. Mhm.
Du nimmst dir einen Kaffee und bringst ihn nicht zurück. Du leihst dir einen Mixer und ich muss ihn irgendwo suchen. Du nimmst dir permanent den letzten Joghurt, ja? Und offen gestanden, für jemanden, der sein eigenes Schloss haben wollte, nimmst du die Annehmlichkeiten ziemlich offensiv mit.
Und Anke überkompensiert dann so ein bisschen und fragt, was sie ihm schuldet. Und obwohl Christian nichts will, rechnet sie dann die Centbeträge zusammen, die sie ihm jetzt von oben holen will. Und den Joghurt kann er auch behalten. PayPal haben sie auch noch nicht, ne? Sie holen jetzt die Cent Bargeld.
Ah, und so, ja, stimmt. Aber es ist schon auch wirklich interessant, dass sie anscheinend nie dein Geld zurückgibt. Ne? Also, ja.
Georg Fischer, der Patient, der schließt sein Geschäft ab und hat dann wieder irgendwelche Probleme und sieht schlecht, also sieht verschwommen und hat Tinnitus. Aber dann sind erstmal Michael und Christian im Garten und Michael fragt, was ist denn das Problem mit Tanja? Und Christian ist der Meinung, sie nimmt die Beziehung nicht so ernst wie er. Michael fragt, nur weil sie dich Hals über Kopf bei dir einziehen will. Und als Christian meint, das klingt übertrieben, wenn er das so formuliert, sagt Michael, er soll sich erinnern, wie es mit Anna war und wie es ihn genervt hat, weil sie nicht verstanden hat, dass er mehr Zeit braucht. Und wie er nie bei ihr frühstücken wollte, weil er immer vor dem Aufstehen der Kinder zu Hause sein wollte. Und dann gibt er ihm den Rat, mach du jetzt doch nicht den gleichen Fehler bei Tanja. Ihr liebt euch, arbeitet zusammen und sie gibt Weimar für dich auf. Lass ihr doch die eigene Wohnung und mach ihr nicht noch ein schlechtes Gewissen. Und Christian gibt zu, da hat er recht und dankt für den Rat. Michael meint, dafür sind Freunde ja da und gibt noch eine witzige kleine Hin- und Her-Aktion, wo sie meinen, sie könnten mal wieder fischen gehen.
Großartige Idee, jederzeit. Mir fehlt das. Ja, zwei Männer, zwei Angeln, kein Fisch.
Hat mich auch sehr, muss ich gestehen, an diese Regatta, was ich letzte Woche erzählt habe, von einem Engel für alle Fälle bei diesem Arzt. So, okay, wann gehen wir mal wieder auf die Regatta, na, wenn du mal wieder nur Zweiter werden willst? Also sozusagen so dieses Witzeln mit dem eigenen Misserfolg im Privaten, wo dann doch die charmante, fehlerhafte Seite des Chefarztes so ein bisschen rauskommt. Aber hier wieder, ich sag's nochmal, Rise of Michael, so, also total souverän und erklärt genau die Lage. Es ist halt eines der ganz wenigen Fälle, wo mal Bezug genommen wird auf eine alte Staffel, ne?
Ja,
also
stimmt,
Anna ist schon ein bisschen länger her und das gibt's so selten, dass es so vergangene Namen sind eigentlich wirklich in der Serie auch im Gedächtnis der Leute ausgelöscht.
Ne? Ja, ja. Ja, es ist auch generell eine Neuheit an der Serie oder in dieser Folge, dass die Sachen, die dem Zuschauer auffallen, wie sich jemand verhält, also dass jemand klammert, dass jemand vielleicht ein bisschen zu doll will, dass sie bei ihm einzieht und so, dass dann eine andere Figur das auch kommentiert und dem wiederum spiegelt. Mhm. Weil oftmals haben wir ja auch den Diamant vergeben, wenn irgendwas unkommentiert bleibt. Also wenn irgendeiner sich irgendwie verhält, und wieder Meinung sind, checkt es denn keiner, dass er sich schlecht verhält? Und deswegen kriegt er den Diamant. Aber hier checkt es halt jemand, Michael, und gibt ihm den Rat, du verhältst dich vielleicht nicht ganz richtig und löst sozusagen damit diese Anspannung. Und dadurch würde ich halt auch sagen, Christian kriegt dann nicht den Diamant hier für diese Sache, weil eben eine andere Figur ihn darauf hinweist. Mhm. Weil sonst hat man immer die Vorstellung, dass die Autoren daran nicht gedacht haben oder so. Dass die Autoren eine schlechte Charaktereigenschaft schreiben und dann denken, ja, es muss so. Mhm. Aber wenn jemand anders kommentiert, nee, es sollte nicht so sein, dann ist dem Autor klar, es wird auch ersichtlich, dass er auch sieht, dass es eine schlechte Charaktereigenschaft ist.
Mhm. Ja, stimmt.
Anke füttert morgens das Baby. Und Pibi kommt dazu, ist leicht verkatert, hatte ich den Eindruck. Er sagt zwar, er hat verschlafen, aber so ein bisschen waren die Augen auch besonders klein.
Ja.
Und er sagt auch, er war noch mit den Jungs was trinken nach dem Sport, was ihm gut getan hat. Und fragt sie, warum sie ihn nicht geweckt hat. Und sie fragt zurück, warum er denn nicht den Wecker gestellt hat. Und sie hätte ihn gestern brauchen können, berichtet von diesem kurzen Streit mit Christian. Und dass Christian irgendwie gesagt habe, sie benehme sich wie die Made im Speck. Und Pibi muss sich jetzt beeilen, aber verspricht, dass er dann heute mit Christian redet.
Wie ist das mit so kleinen Augen? Weil ich finde, also du kannst ja mit der Maske viel machen, aber du kannst ja schwer als Maske Augen verkleinern oder sowas. Ist das, also ich finde, es gibt so einen gewissen... Keine Ahnung.
Keine Ahnung, nee. Also, gut. Was Make-up angeht, im Synchron haben wir da selten Probleme.
Okay, reichen wir nach.
Damit meinen wir, reichen wir nicht.
Genau.
Pibi und Tanja treffen sich dann verspätet vor der Praxis. Also beide kommen zu spät, weil Tanjas Zug auch Verspätung hatte. Und sie berichtet hier kurz von einer Patientin für ihn. Also sie gehen erstmal rein. Drin wird Herr Fischer schon untersucht und hat ein Piepsen im Ohr, was seit gestern nicht weggegangen ist. Und Christa meint, die Blutwerte deuten auf eine Entzündung im Körper hin und deswegen machen sie einen Thorax-Röntgen bei Hatzfeld. Tanja findet in ihrem Zimmer eine Postkarte. Darauf steht, die Liebe ist ein Glas, das zerbricht, wenn man es zu locker oder zu fest anfasst. Ich wollte dich nicht unter Druck setzen, aber ich will dich ganz und gar. Bitte verzeih mir, ich helfe dir auch beim Umzug. Die Karte ist natürlich von Christian. Und daraufhin geht Tanja zu Christian und freut sich über die Überraschung, verzeiht ihm und sie sagt, ich mag ja eigentlich Männer, die wissen, was sie wollen. Und Nora kommt vorbei, die das mitgehört hat und meint, das sind echt rare Exemplare. Und Tanja ergänzt, aber noch rarer sind Männer, die sich richtig zu entschuldigen wissen. Also entschuldigen ist ja auch was Christian manchmal in den alten Staffeln nicht ganz so realistisch oder vielleicht nicht ganz so gelungen gemacht hat. Von wegen... Ja, komm, wir trinken mal ein Bier oder so.
ja, stimmt. Das, genau, hat auch irgendwie dazugelernt. Es ist lustig, hier muss das ja gleich in dieser Folge zweimal. Einmal gegenüber Anke nachher noch, also beziehungsweise gegenüber Pivi bezüglich Anke und einmal jetzt hier. Und in beiden Fällen ist es, also ich sag mal, dadurch, dass er die Art, wie er sich jetzt entschuldigt, macht eigentlich sein gesamtes Verhalten ziemlich perfekt. Also weil er auf der einen Seite so emotional involviert ist, dass er es nicht aushält, dass sie woanders hinziehen will als bei ihm, dann aber wieder den Blick auf die Situation bekommt, um sich dann zu entschuldigen, aber dass sie sozusagen erst einmal, ihm fällt es schwer, objektiv zu denken, weil er halt zu sehr in der Sache, zu sehr verknallt ist. So.
Ich denke, mit Marlene in den ersten Staffeln hätten wir denselben Konflikt über 1-2 Folgen gesehen. Also diesen Konflikt, dass er irgendwie einmal kurz was gesagt hat und dann wäre die ganze Folge und dann wäre schon wieder die Trennung im Thema gewesen und so. Und hier ist es halt stattdessen ein bisschen schöner gelöst.
Ja, und dann wäre wahrscheinlich Marlene irgendwie in Gefahr geraten, dann hätten sie es ganz am Ende irgendwie...
Dadurch, dass sie in Lebensgefahr war, ist es dann vergessen.
Genau.
Frau Tönnies ist da und Tanja stellt sie und Pivi vor. Petra, manchmal steht hier Petra, manchmal Frau Tönnies, aber... Petra Tönnies fragt Pivi, werden sie mir wehtun? Und Pivi meint, nein, er will ja, dass sie später weniger Schmerzen hat und... sie konnte mit den Schmerzmitteln etwas besser schlafen und Pivi sagt dann, okay, ich zeige Ihnen die Folterkammer. Hatzfeld und Christian schauen die Röntgenbilder an von Herrn Fischer.
Sehen Sie die Verschattungen am Lungenflügel?
Ja, lateral ansteigen.
Anzeichen für einen Pleuragus. Wie waren die Klopfgeräusche beim Abhören?
Leicht gedämpft. Ich mache auf jeden Fall noch mal eine Sonographie, um den Pleuragus zweifelsfrei festzustellen.
Eine neoplastische Ursache ist denkbar, aber vielleicht ist es kein Krebs. Die Leberwerte sind im Normbereich. Und der nächste Schritt ist eine Lungenpunktion. Und Herr Fischer kommt herein und Christian fragt ihn nach Asbest. Fischer meint, er war noch nie mit Asbest in Kontakt. Und Christian meint, sie müssen diese ganzen Fragen stellen, um nicht in die falsche Richtung zu denken. Und Herr Fischer meint, es ist Lungenkrebs, oder? Sagen Sie mir die Wahrheit. Ich finde es übrigens lustig. Ich hätte gedacht, Christian würde solche Fragen am Anfang stellen. So von wegen, okay, machen erstmal eine Checkliste. Waren Sie mal mit Asbest? Haben Sie mal geraucht?
Ja,
stattdessen streut er immer mal wieder eine Frage ein. Ich glaube, später nochmal irgendwie.
Ja.
So, na, was, wie ist denn jetzt die Ursache? Sie haben mir gerade meine Lunge geröntgt. Na, sagen Sie, waren Sie eigentlich mal mit Asbest in Kontakt? So. Wieso? So, also, schau dich der falsche Moment, um diese Frage zu stellen.
Ja, genau, weil der ganz deutlich auf einen Verdacht hindeutet, sozusagen, den stellst du nicht einfach ohne, voll, stimmt. Hatten Sie mit der Jakob-Kreuzfeld-Krankheit mal Kontakt? Einfach so alle 10 Minuten immer was anderes.
Ja.
Einfach, vielleicht ist das was Neues sozusagen. Man lenkt in so viele verschiedene Richtungen, dass man den etwas ängstlichen Patienten immer versucht,
dann hat er vor allem
verschiedene, verschiedene Krankheitsbilder sozusagen. Aber du hast voll recht, am Anfang muss alles ausgeschlossen werden oder zumindest Informationen, also er macht das Informationssammeln nachdem er überhaupt, also die Frage ist, warum checkt er überhaupt sozusagen, nach was sucht er am Anfang, wenn er noch nichts weiß?
Ne? Ja. Später erklärt Christian dann diese Punktion, sie saugen Flüssigkeit aus der Lunge ab und schicken es ins Labor und warten auf Ergebnisse. Und Fischer meint, er kriegt jetzt die Quittung fürs Rauchen. Und Christian meint, nein, mehr als 80% der Leute machen sich grundlos Sorgen und glauben, es ist Krebs. Und jetzt eine interessante Nachfrage von Herrn Fischer. Wie viele davon haben recht? Jetzt überlegen wir nochmal, was hat Christian gesagt? Mehr als 80% machen sich grundlos Sorgen. Wie viele davon haben recht? Ja, niemand, oder? Also.
Ja, stimmt.
Aber Christian antwortet, die wenigsten. Er meint, viele Symptome haben andere Ursachen. Das Hauptproblem ist das Internet. Die Leute schauen nach und machen sich Horrorvisionen, was es sein könnte. Und Herr Fischer meint, er hat gar kein Internet. Und Christian meint, wunderbar, das hilft Ihnen, positiv zu bleiben.
Und das finde ich einen lustigen Satz, weil hier in einem kleinen Nebensatz, also ich meine, mittlerweile ist ja mehr und mehr kommt ja raus, dass auch gerade soziale Netzwerke so mit Algorithmen arbeiten, die so Hass und sowas, also sozusagen die Algorithmen der sozialen Netzwerke sind ja sehr stark darauf eingestellt, wie schaffen wir eine User-Bindung sozusagen. So, die schafft man doch am meisten dadurch, dass man Leute mit irgendwie Posts füttert, die irgendwie bei denen so Hass wecken und Wut und all das Ganze. So. Und also die Leute werden ja schon ganz oft in so einen negativen Internetkanon sozusagen so reingezogen. Und deswegen finde ich diesen Einsatz, der hier so nebenbei kommt, der ist eigentlich total klug und weise und schon auch bevor das jetzt so ein großes politisches Thema wurde mit diesen Algorithmen und sowas. Also der Satz ist, der ist voll der Hammer, der da so zwischendurch kommt.
Kein Internet zu haben, hilft ihnen positiv zu bleiben.
Ja, also die wenigsten Leute, glaube ich, wurden so richtig positiv durch das Internet, oder? Also gibt schon eine Menge an Informationen und sonst was, die man bekommt, die man vorher nicht bekommen hat, aber gibt schon viele, die auch so negativ abgedriftet sind.
Kann sein, ja. Ich glaube, genauso wie jedes andere Medium oder Technologie ist immer so ein bisschen die Kompetenz des Benutzenden gefragt, um richtig damit umzugehen. Also ich finde es ja immer so witzig, wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, oh, KI wird dafür sorgen, dass es Kriege auslöst, weil falsche Meldungen kommen von dem US-Präsidenten, der irgendwas sagt und das ist aber nur KI und so. Und ich finde immer, es braucht einfach genauso wie für jede Neuerung, braucht es eben eine neue Form von Medienkompetenz, um damit umzugehen. So wie du heute eben auch nicht mehr sagen kannst, wie noch vor 20 Jahren, hier ist ein Foto, wo Putin Angela Merkel umarmt oder so, also muss es so passiert sein, sondern es kann auch ein manipuliertes Foto sein. Und mittlerweile geht es eben auch mit Video und auch mit Sprache und so, dass es manipuliert sein kann. Und diese Art von Medienkompetenz muss man eben erwerben, dass man eben nicht allem glauben kann, was im Internet vorkommt. So.
Den Einzigen, dem man glauben kann, das sind wir beide hierbei verstaubt und altbacken.
Genau, vielleicht gibt es uns gar nicht. Also bitte, ja, vielleicht sind wir einfach zwei Computer, die miteinander sprechen und hier ist es einfach eine einsame alte Frau und programmiert uns.
Irgendeine ehemalige Lehrerin von uns. Das ist ja eigentlich lustig. Naja, ich glaube, hier letztes Jahr war doch ein Bremer Spieler, Nicolas Schmidt oder sowas heißt der doch gesagt hatte, dass er psychologische Hilfe brauchte, weil er Probleme hatte, und der sagte, eine der ersten Ratschläge, die er Psychologen so geben in Behandlung, anscheinend oft ist so dieses, okay, halte dich fern von sozialen Netzwerken. So, also sozusagen so Negativ-Feed, und das kennt man ja auch bei diesen ganzen Diagnosen, auch letzte Woche ja gesehen bei der Tochter von Tanja, so dem Internet glaubst du mehr als einer Ärztin. Also wenn du Krankheiten im Internet eingibst, dann ist jeder, also gerade deine Erkältung, von wegen, du bist morgen tot, sage ich dir. Also
ja, ja. Es ist halt auch die Frage, ich glaube, genau solche Leute, die eben schon angeschlagen sind, also eben auch vielleicht psychisch, die haben wahrscheinlich diese Art von Filter nicht im Kopf. Diese Art, dass sie halt irgendwas ausblenden können, sondern die werden natürlich von Kritik oder von irgendwelchem Hass besonders getroffen. Ne?
Ja.
Aber deswegen sage ich, die Leute, die sozusagen dann gesund sind, die haben, glaube ich, auch diese Filterfunktion im Kopf, wo man sagt, ich weiß ja, da steht irgendwas, aber ich kann das jetzt irgendwie auch emotional ausblenden und es interessiert mich nicht, oder?
Ja.
Das verändert jetzt nichts in meinem täglichen Leben, wie ich mich verhalte. Petra ist bei Peewee, sie legt sich hin mit der schmerzenden Seite nach oben und er bläst einen Luftballon auf und steckt ihn ihr so zwischen die Knie und sie kann sich dann so vor- und zurück bewegen und das hilft ihr tatsächlich. Und dann machen Tanja und Christa die Punktion. Fischer ist fast enttäuscht, hat man den Eindruck, oder so ein bisschen vorwurfsvoll, als würde er sagen wollen, dass sie es gar nicht richtig machen. Ich habe überhaupt nichts gespürt.
So, Herr Fischer, das war's schon.
Ich habe überhaupt nichts gespürt. Kann ich jetzt nach Hause?
Und Christian würde ihn noch kurz röntgen, um zu sehen, dass sie bei der Punktion auch nichts beschädigt haben. Und dann hat Fischer auch wieder einen schönen Satz, der sagt, meine Güte, sind Sie, und dann kurzer Zöger, gründlich.
Da wollte er zuerst kleinlich sagen, ja, um dann
penibel zu schwingen.
Ja. Meine Güte, sind Sie gründlich.
Hatzfeld sagt Nora, er macht Pause und es dauert vielleicht ein bisschen länger. Er muss was erledigen. Nora ist aber daran wenig interessiert, guckt ihn gar nicht an, sondern ruft stattdessen Peewee und fragt, warum er eigentlich Luftballons abrechnet auf der Praxisabrechnung. Wo er vorher noch gesagt hat in der anderen Szene, Peewee, dass die Luftballons nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Aber hier anscheinend schon. Tanja berichtet, es war die erste Punktion, die sie gemacht hat, abgesehen von ihrer Zeit als Krankenschwester, wo sie viele Sachen machen musste, die sie nicht durfte, weil sie besser konnte als der Oberarzt.
Na, da ist jemand selbstbewusst.
Ja. Und sie essen gemeinsam eine vietnamesische Nudelsuppe, die sie selber gekocht hat. Und Tanja lobt Christian, dass er Fischer erstmal die Angst nehmen konnte. Und Christian meint, die Suppe ist der Hammer. Peewee kommt dazu und spricht ihn an auf diese Made im Speck-Geschichte und Christian meint, er hatte einfach einen schlechten Tag und er war wohl etwas ungerecht zu Anke. War er denn ungerecht zu Anke, frage ich mich gerade. Also ich meine in der Art und Weise, wie er es äußert vielleicht, aber im Grunde ist es ja was wir gesehen haben seit der ersten Folge. Ja, ich will aber nicht hier so und nehme mir ständig irgendwas raus und in der Folge ja auf dem Höhepunkt von wegen, ja, das hier war euer letzter Joghurt, so.
Genau, also ich finde überhaupt, also ich wundere mich total, warum er sich hier so, also mir ging es auch so, dass er sich da entschuldigt, weshalb, also liegt aber auch daran, dass ich finde, dass Peewee auch einen falschen Moment sucht, um das anzusprechen, also weil er, wenn die anderen beiden gerade in der Mittagspause sind und sich kurz unterhalten, finde ich das irgendwie blöd, das dann dazu zu kommen und dann einen Konflikt, der noch jemand Dritten betrifft, zu besprechen, das ist irgendwie ein Durcheinander überhaupt, aber ja, also Anke ist irgendwie vom ersten, also sie sagt am Anfang vor allem noch diese große Ankündigung von wegen, ich will hier nicht vom Kleist-Clan absorbiert werden, wie von so einem großen schwarzen Loch. Also da wird es so als so eine dunkle Macht dargestellt. Und ich finde auch ihre Argumente so, ich komme so selten dazu, ich habe so wenig Zeit. Ja, Christian hat auch Kinder. Christian hat auch hat eine Praxis, die er da irgendwie verantwortet und so. Und wenn das wirklich auch so ist, dass sie kein Geld gibt und das nicht regelmäßig auf Gegenseitigkeit beruht. Und vor allem, ich glaube, was ich ihr besonders übernehme, ist, dass sie die Warnsignale auch überhaupt nicht hört. Also wenn klar sagt, aber zurückbringen, ach, du stellst was zurück in den Kühlschrank und sowas. Und dann, so, ich weiß noch, wie sie dann antwortet, du hörst mir nicht richtig zu. Ich stell das immer so zurück und irgendwie sowas. Und aber ich fand ihr Verhalten wirklich unverschämt.
Ja, also ich glaube, es ist wieder das Thema, dass man halt, wenn man eine Lebensform etabliert, also eine Form, wie man zusammen leben will, dann muss man sich auch dran halten. Und wenn die Lebensform ist, wir nehmen nichts voneinander oder wir geben einander nichts, ohne nicht 2,50 Euro gegenseitig zu berechnen und so, dann ist es ja auch okay. Dann kann man sich darauf einigen. Aber wenn die andere Lebensform ist, wir teilen alles, dann muss man sich darauf einigen und nicht so halb oder einseitig in eine Richtung oder so.
Ja, sie leben hier so ein bisschen wie so Studenten, die ganze Zeit noch einen Supermarkt bei sich unten im Erdgeschoss haben, bei dem man aber nichts kaufen muss. Auch so eine Geschichten wie bei als Clara fragt, wann kriegt ihr eigentlich eure Windelflut mal in den Griff? Ach, das ist Peewees Aufgabe. Also selbst der Müll wird einfach bei denen irgendwie abgestellt. Also ich glaube schon, dass sie es extrem ausreizen. Oder Peewee, der dann sagt, hier, ich stelle, irgendwas war doch im Angebot, ich stelle irgendwas.
Das Regal,
genau. Also die nehmen sich schon wirklich eine Menge raus und weiß nicht, waren jetzt auch so Sachen wie hier holst du mir noch Shampoo und Haarkur. Das hat natürlich immer extra was, so wo man sagt, es geht hier gar nicht ums Essen, sondern auch sozusagen mein geh nochmal schön rüber zu DM oder Rossmann und ich finde, von ihr aus wäre eine Entschuldigung verdient und auch, dass sie so Peewee gegenüber, ich hätte dich gebraucht.
Es ist halt, ich glaube, Christian würde das alles machen, wenn sie halt am Anfang nicht gesagt hätte, ich will mein eigenes Ding, ich will ein eigenes Schloss und so weiter. Weil ich glaube, mit Lisa war das ja auch kein Problem. So, als Lisa und Michael da gewohnt haben, da war es ja auch so, dass sie sagen, ja klar, ich kaufe für dich mit ein oder so. Aber dadurch, dass sie halt so eine Grenze aufbauen wollte, ist es halt eher ein Problem, dass sie dann die Grenze wieder einreißt, einseitig.
Ja, stimmt.
Hartzfeld ist bei Michael in der Klinik und kommentiert irgendwie so ein Bild von Rosalie, ach, sie ist so hübsch und irgendwie bla bla bla. Und Michael meint, sie sind doch bestimmt nicht hier, um mit mir über meinen Familienstatus zu diskutieren. Aber es hat mit Trennung zu tun, sagt Hartzfeld. Und Michael stichelt, sie haben jemanden, von dem sie sich trennen könnten. Und Hartzfeld sagt, er ignoriert diese Frechheit. Geflissentlich.
Das ist das schönste Wort.
Und er braucht einen Rat fachlicher und privater Natur. Ihm wurde nämlich die Leitung der Radiologie der Klinik angetragen. Und Michael fühlt sich verarscht. Wer hat ihn die Leitung angetragen? Na, Professor Bender. Dieses hinterhältige Schlitzohr. Und er will in den Park gehen, weil die Wände haben hier Ohren. Und im Park sprechen sie weiter. Und Hartzfeld hat Christian noch nichts gesagt. Michael meint, Benders Intention zu verstehen. Hartzfeld ist jung, ehrgeizig, begabt, günstiger als ein erfahrener Kollege und formbarer. Und wenn es schief geht, dann eignet er sich perfekt zum Sündenbock. Und für Hartzfeld wäre es ein riesiger Karriereschritt. Er könnte sich hier was aufbauen. Michael meint, Benders Hauptziel ist trotzdem Profit. Er ist mehr Controller als Arzt. Er rät ihm nicht ab, aber er gibt ihm das nur zu denken.
Ich finde es lustig, dass jetzt hier meine Vorstellungen und Vorschläge, die ich mal hatte, dass sie wahr werden. Zum einen, dass ich mal Bender und Hartzfeld treffen, was wir mal hatten. Und auch, dass sie mal ganz kurz, aber es kommt nicht wirklich zum Gespräch über Lisa, aber dass mal ganz kurz die Familie hier so Thema wird. Ich finde es von Michael ja total lustig, dass er sagt, gehen wir mal nach draußen, hier haben die Wände Ohren. Also wenn es Personalpolitik zu besprechen gibt, und jemand im Gespräch ist. Also stell dir mal vor, ein Fußballer ist als Neuzugang im Gespräch, dass jetzt der Manager von Hertha BSC sagen würde, lass uns mal kurz hier übers Olympiagelände laufen, hier in meinem Büro ist es nicht sicher. Fände ich irgendwie total komisch, weil erstens können da viel mehr Leute zuhören und es muss doch auch total komisch sein für, Professor Bender schleicht ja auch die ganze Zeit im Gebäude rum und trifft auf komische Art immer wieder Michael, dass der dann mit dem neuen Chef redet, also Hartzfeld bringt Michael voll in die schwierige Position, weil wenn Hartzfeld jetzt absagt, wird der Chef denken, okay, Michael baut hier was gegen mich auf und rät ihm ab. Und für den Fall, dass er ihm zurät, denkt er sich, die beiden wollen jetzt hier ein Gespann bilden.
Also das Bild ergibt natürlich so diesen Konflikt, also wenn jetzt jemand die beiden zusammen sieht, aber ansonsten habe ich schon das Gefühl, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Flur bist oder eine Tür ist offen oder so und du kannst nicht so richtig einsehen, wohin trägt der Schall mein Gespräch, dann bin ich auch lieber draußen als im Gebäude, um über irgendwas zu reden.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Es ist von Hartzfeld einfach, also zuerst, Michael hätte eher sagen sollen, wir haben uns ja schon mal abends getroffen, ich begleite dich heute Abend zu mir nach Hause dieses Mal, aber dass man klar sagt, wir machen das mal kurz außerhalb des beruflichen Kontexts, das ist eigentlich so unlogisch.
Also ich denke, Park wäre wahrscheinlich besser gewesen, sie gehen wirklich in den Park und nicht einfach vors Krankenhaus auf die Grünfläche.
Genau, ja, also.
Aber ja, also ich hatte sowas auch schon mal, dass ich irgendwo in meiner alten Arbeitsstelle irgendwas gefragt wurde und dann so, lass uns nicht hier darüber reden, wir später irgendwann mal, aber so, hier hört irgendwer zu, der es nicht hören soll und so.
Okay.
Auch wenn man ihn nicht sieht. Aber es ist vielleicht auch mehr ein Darstellen, wie Michael sich in der Klinik fühlt, an seinem Arbeitsplatz. Immer so ein bisschen unter Beobachtung, immer so ein bisschen paranoid, irgendwer könnte zuhören, der es in den falschen Hals kriegt und so, dass er eben nicht in seinem Büro darüber reden will.
Ja.
Petra hat wieder Schmerzen, obwohl sie die Schmerzmittel genommen hat, und ihr Partner ruft die Ärztin an. Und Tanja hat jetzt eine Info vom Makler, das sind jetzt ist eine Szene mit Tanja und Christian in der Praxisküche, dass das Bad noch 8 Wochen brauchen wird und kann deshalb noch nicht einziehen. Die Handwerker sind auf Wochen ausgebucht, deswegen schlägt Christian vor, es selber zu machen, aber das ist unmöglich, sogar die alten Rohre aus Blei müssen ausgetauscht werden. Sie hat eigentlich keine Lust, weiter zu pendeln, also druckst Christian nochmal rum, dass sie ja auch bei ihm einziehen könnte, und Nora unterbricht dann diesen Konflikt und berichtet davon, dass Petra Schmerzen hat. Und das fand ich ganz schön. Trotzdem kommen Tanja und Christian nochmal auf das Thema zurück. Ganz typische Filmszene ist ja immer irgendwie, dass irgendwie ein Faktor von außen irgendwas unterbricht.
Ja.
Und dann der Konflikt nicht besprochen wird, der Kuss nicht passiert, wie auch immer. Und die beiden sagen einfach, okay, also ich komme gleich. Und dann, also, ich komme nochmal zurück. Und, ja, und dann komm doch für eine Übergangszeit zu mir. Und so. Also
Ja, stimmt. Viel, viel realistischer.
Ja.
Ja, gerade das mit dem Kuss, der nicht passiert, ist so unlogisch, weil man manchmal das Gefühl hat, dann wird manchmal, das passiert nicht nur der Kuss nicht, sondern es sind beide dann total verunsichert, ob ihrer Gefühle füreinander.
Ja.
So, dass man dann so das Gefühl hat, es soll wohl nicht klappen. Wo ich denke, ja, dann trefft euch einen Tag später, ihr wisst doch jetzt beide, was ihr fühlt. Ich finde lustig von Tanja, dass auf einmal das Pendeln so ein Riesenproblem ist. Vorher war es immer so, ach, ich mag diese halbe Stunde, ich kann lesen, schlafen, sonst was.
Ja.
So, und jetzt ist es so, oh, und dann immer jeden Tag so Weimar, Eisenach, wo ich denke, ja.
Heute früh hatte der Zug halt zum ersten Mal überhaupt Verspätung.
Das kann natürlich sein. Aber dass sie vorher scheint sie auch mit dem Tanja Ewald Spezialzug gefahren zu sein, der nur eine halbe Stunde braucht. Sonst dauert es ja mehr als eine Stunde.
Der Ewald Express.
Der Ewald Express, genau. Aber das finde ich irgendwie also gerade wo man jetzt auch ihre Tochter kennt, kann man sich gut vorstellen, dass es eigentlich total schön ist, mal zwischen Praxis und Privatleben noch mal kurz diesen Gap zu haben, wo man mal kurz nur für sich ist. Und jetzt, wo ich es realistischer finde, dass sie es schön findet, findet sie es auf einmal furchtbar. Naja.
Vielleicht ist das Problem, dass sie sozusagen die Aussicht hatte, dass es aufhört. Und dann ist es so, jetzt musst du doch wieder.
Ja.
Und dann, ist ja manchmal so, wenn man was kriegt, hier sind 50 Euro, du freust dich über die 50 Euro, ich nehme sie dir wieder weg, dann ärgerst du dich. Und du vorher auch keine 50 Euro hattest.
Ja, so. Das stimmt.
Piwi und Anke haben Streit. Piwi meint, sie hätte gesagt, sie kümmert sich die ganze Woche um Ben und er soll sich eine schöne Zeit machen. Anke hätte aber nicht gedacht, dass er jetzt jeden Abend loszieht und sich volllaufen lässt. Woraufhin Piwi meint, ich habe 2 Bier getrunken. Und er war die letzten Monate pausenlos für das Kind da und hat gearbeitet. Er will sich einfach nebenbei ein bisschen amüsieren. Anke meint, könnte er sich denn nicht auch mit ihr amüsieren? Und Piwi ergründet hier vermeintlich, du bist also eifersüchtig auf meine Jungs. Und er muss einfach mal was anderes sehen. Als ein Kleinkind, als Brei, als Windeln. Er muss mal wieder normale Gespräche führen. Und Anke sagt, kannst du das denn mit mir nicht? Und Piwi fragt, was sie eigentlich will. Und Anke meint, sie hat gedacht, wenn sie eine Woche Urlaub hat, dann machen wir uns gemeinsam eine schöne Zeit. Piwi fragt, warum sie das denn nicht gesagt hat. Und Anke sagt, sie dachte, er will das auch. Und er kommt selbst darauf. Und daraufhin sagt Piwi, das ist ihm zu blöd, hier mit selbst draufkommen und so, und geht. Und Anke ruft ihm noch hinterher, lauf ruhig weg, sehr erwachsen.
Der Lieblingsmoment in der Szene für mich ist Piwi, wie er sich so rechtfertigt, als weil sie sagt, dass du dich volllaufen lässt. Und er so,
2 Bier?
Er sagt das auf so eine Art, wie so irgendwie ein Kind, das verschreckt ist. Aber so wie jemand, der dann sagt, 1,9 Promille hatte ich sozusagen irgendwie so, also zum einen so ein bisschen als 2 Bier ist das nicht mehr in Ordnung, also so da steckt sowohl was Unterwürfiges als auch was Aggressives so ein bisschen dahinter.
Ja, ich glaube, da steckt irgendwie die Angst drin, dass sie 2 Bier schon als volllaufen sieht und dass er in Zukunft halt nicht mal mehr 2 Bier trinken kann.
Ja, das kann sein. Ja, gut möglich. Aber bis er geht, dieses, das ist mir jetzt echt zu blöd, also dieses Gehen, die typische alte Piwi-Konfliktlösungsmasche, ist wirklich nicht besonders erwachsen. Aber irgendwas an der Grundkonstellation, du kannst das ja manchmal sehr gut in Knoten, finde ich so generell so ein bisschen weird. Vielleicht, diese Sache finde ich vielleicht von Anfang an so ein bisschen komisch, dass sie sagt, ich habe Urlaub, kann mich jetzt kümmern. Und er sieht das als Freifahrtschein, um was mit seinen Leuten zu machen. Also, vielleicht ist mein, verstehe ich wirklich nur Anke einfach nicht, dass sie von Anfang an, vielleicht verstehe ich wirklich nur Anke einfach nicht, dass sie es nicht anspricht, weil sie ja sozusagen dann denkt, er müsse Pläne oder sowas machen. Aber, also ich sag mal, vielleicht ist es so, es wundert mich, dass der Konflikt jetzt kommt. Also, wenn, weil sie beschwert sich ja darüber, dass er sich volllaufen lässt, aber eigentlich müsste ja das Problem schon dann auftauchen, wenn er sich abends mit den Jungs verabredet. Also wenn ich sage, ich habe Urlaub, habe jetzt Zeit, ja geil, dann mache ich was mit meinen Kumpels, dass man dann sagt, nee, warte mal, wieso denn nicht wir beide mal oder sowas. Es ist so komisch, dass sie es ihm am nächsten Tag vorwirft.
Naja, es scheint ja so zu sein, dass er sich wieder verabreden will. Und ich glaube, das ist das Problem, dass er sozusagen einen Abend mal was macht und dann halt am nächsten Tag sagt, ey, ich mach's heute wieder. Und sie dann so meint, ja, willst du jetzt jeden Tag oder wie?
Ah, okay,
ja. Das ist ja, glaube ich, schon relativ real. Ja... Manchmal sagt man vielleicht auch was zu dem Partner, um ihn halt irgendwie in Harmonie zu hüllen, von wegen, hey, du kannst jetzt mal eine Woche machen, was du willst. Und als wenn er dann eine Woche macht, was er will. Das ist so, wo ist eigentlich mein Partner? So.
Ja, okay.
Aber ansonsten, Klassiker ist natürlich hier, und da kommen wir ja auch später drauf, dieses, dass sie dachte, dass er da selber drauf kommt. Und das ist auch eigentlich ganz schön inszeniert, weil Anke sagt, glaube ich, ich dachte, du willst das auch. Und dann holt Piwi so Luft, was zu antworten. Und sie sagt, und ich dachte, du kommst selbst drauf. Und dann sagt er so, und bricht so selber ab und merkt so, okay, da kann ich jetzt gerade nichts zu sagen. Und das ist mir jetzt zu blöd, ich gehe.
Das ist mir jetzt echt zu blöd.
Ja. Naja. Petra hat starke Schmerzen, Tanja ist bei ihr und der Partner ist hier sehr aufgebracht. Der meint, sie soll was tun. Also, ja.
Tu doch was.
Und er soll dann irgendwie so nasse Waschlappen holen und sagt, ich gehe jetzt nicht weg. Naja, aber er tut's dann doch. Und Tanja meinte, die nimmt das nicht so ernst, was er da sagt, denn sie kennt das mit den werdenden Vätern und meint, man könnte jetzt die Geburt einleiten. Sie ist also weit genug in der Schwangerschaft, müsste man wohl auch gar nicht per Kaiserschnitt machen. Und Basti kommt wieder rein und fragt, was hier los ist, weil alle sind so oder beide sind so ganz still. Und Petra sagt zu ihm, du wirst heute noch Vater. Und dann schneiden wir auch in die Klinik. Sie hat das Kind bekommen, es ist eine kleine Anna Schöller.
Und mit so einem Rechtsanwalt, mit so einem BGB kam sie da auf die Welt.
Und Basti meint, sie hat es super gemacht und Tanja stimmt ihm zu. Christian hat dann 2 Paletten Joghurt gekauft und macht einen Klebezettel ran in den eigenen Kühlschrank. Also er geht davon aus, Anke wird sehen. Dieser Klebezettel, da steht einfach nur sorry und ein Herz drauf. Und Piwi sitzt mit ihm in der Küche und fragt ihn, warum sie nicht einfach sagen kann, was sie will. Und Christian meint, man muss bei Frauen auch auf den Subtext achten. Piwi sagt, er fand es eigentlich cool von ihr, dass sie ihm diesen Freifahrtsschein gegeben hat. Er dachte, sie versteht, dass er mal raus muss und seine Freunde sehen muss. Und dann mache ich das und dann bin ich wieder der Mops.
Das hast du schön. Genauso, also das, ja, bin ich auch wieder der Mops. Auch ein ungewöhnliches Wort, muss man sagen.
Das erinnert mich daran. Ich war ja immer mal Torwart im Verein und haben wir manchmal im Winter dann nicht mehr auf dem Feld trainiert, sondern in der Halle. Und in der Halle war immer die Devise, dass man keine hohen Pässe spielen soll, weil die können das nicht verarbeiten sozusagen, dass da Luft auf dem Minifeld, sondern immer nur Flachpässe. Und dann war halt bei mir mehrere Male halt irgendwie alles zugestellt, als ich den Ball hatte und ich habe halt dann einen hohen Pass gespielt. Und dann hat der Trainer irgendwann abgebrochen und gepfiffen und gesagt, Martin, weiß nicht mehr, 10 Hockstrecksprünge oder so. Und dann war es witzig, weil ich halt, ich habe dann so lange mit ihm diskutiert darüber, dass er alles zugestellt war und dass ich ja keine flachen Pässe spielen kann, weil sonst spiele ich den Fehlpass zum Gegner und dann bin ich wieder der Idiot, der den Fehlpass zum Gegner gespielt hat und das Gegenteil kriegt und so weiter. Und er hat mich dann irgendwann vom Haken gelassen. Aber der wahre Grund, warum ich diskutiert habe, war eigentlich, dass ich keine Ahnung hatte, was Hockstrecksprünge sind. Und diese Bloßstellung von der gesamten Mannschaft war halt gesagt, was ist das? Können Sie mal vormachen? Das wäre, aber ich habe es erfolgreich geschafft, diese Strafe wegzudiskutieren.
Ach, so war so schön, ja. Das ist geil, wenn man irgendwie aus einem anderen falschen Grund irgendwie sehr gut. Und weißt du mittlerweile?
Ja, jetzt
weiß ich. Okay, ja.
Mach's dir nachher vor.
Sehr gut, sonst bist du wieder der Mops.
Während Christian und Piwi halt in der Küche sitzen, sitzt Anke auf der Haustreppe und trifft da auf Tanja und dann sind die folgenden Szenen halt so ein bisschen hin und her geschnitten, immer zwischen der Szene zwischen den beiden Männern und zwischen den beiden Frauen. Piwi meint zu Christian, du kennst Anke nicht, es kommen dann immer so grundsätzliche Dinge wie, du liebst mich nicht und du vernachlässigst mich. Und Christian sagt, Frauen wollen uns immer aus der Reserve locken. Und Anke und Tanja reden derweil damit darüber, dass sie, also Anke, doch nur mit ihm reden wollte. Und Tanja sagt, ja, wir sind immer die, die reden wollen. Männer wollen irgendwie immer nur ihre Ruhe. Und Anke meint, man muss sich doch Konflikten stellen. Christian sagt, Anke hat sich die Woche vielleicht einfach anders vorgestellt und ist enttäuscht. Und Peewee meint, dann soll sie das doch sagen. Und will sich so ein Kanapee nehmen, das Christian vor ihm auf den Tisch gestellt hat. Aber nein, die sind für Tanja. Und Anke sagt, Christian rechtgebend,
na, so wie du eben übrigens gesagt hast, ihr Essen ist jetzt nicht hart.
Genau. Anke sagt, Christian recht geben, sie ist einfach total enttäuscht. Und Tanja versteht das, meint aber, wenn du ihm einen Freibrief gibst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn er den auch ausnutzt. Und Anke fragt sie, aber kann er denn nicht mal um zwei Ecken denken? Ich habe Urlaub und habe endlich mal Zeit und die haben wir doch sonst kaum. Und aus eigener Erfahrung sagt Tanja, dass man seine Wünsche klar formulieren sollte, dann versteht er es auch. Hoffentlich. Und Christian hat jetzt hier den Satz, wir sind wie Hunde, uns wirft man ein Stöckchen hin und wir freuen uns. Aber Frauen sind wie Katzen, die fauchen, die fahren ihre Krallen aus. Manchmal schnurren sie auch, wenn wir uns anstrengen. Und Peewee meint, das heißt, ich soll mich anstrengen? Und Christian sagt, ja, Männchen machen. Tanja meint zu Anke, sie soll einfach reingehen und ihn küssen. Zeig ihm, dass du ihn liebst und dann erst deine Enttäuschung. Aber es sollte nicht wie ein Vorwurf wirken. Und sie stehen auf und gehen zur Wohnungstür und begegnen dann Peewee und Christian, die rauskommen. Und beide entschuldigen sich gleichzeitig und es gibt eine Umarmung und einen Kuss.
Ja, da habe ich schon die Kritiker einer solchen Serie schon verstanden. Also wie gesagt, ich fand die Unterhaltung ein bisschen zu stereotyp. Sie war aber schon gerade von Christians Seite aus auch immer mit so einer kleinen ironischen Brechung, muss man eingestehen. Aber diese Art des, es tut mir leid, dieses Synchrone und dann einfach nach oben gehen und alles ist wieder gut, war natürlich lustig, weil sie es dadurch natürlich irgendwie, die haben ja untereinander noch gar nicht richtig geklärt, aber gut, kommt jetzt vielleicht auch gleich. Vielleicht würden sie dann kurz danach sich das klären. Mm. Ich finde es halt lustig, Anke ist so ein bisschen widersprüchlich, weil sie auf der einen Seite ja nichts sagt, in der Hoffnung, dass er darauf selbst kommt, dann aber später den Streit irgendwie macht, weil man einfach mal drüber reden soll. Und so, ich wollte doch einfach nur, man muss doch einfach drüber reden. Mm. Und dann aber gleichzeitig wiederum sagt, dass sie total enttäuscht ist, was schon... Also so richtig. Und es ist, glaube ich, was mir noch in diesem Konflikt, irgendwas kommt mir die ganze Zeit so komisch vor und ich kann es nicht auf den Punkt bringen, aber irgendwie, was hat sich denn jetzt so geändert im Gegensatz zu davor? Also was soll er denn jetzt abends, sind die beiden doch eh zu zweit, oder? Also
ja, zu dritt. Ja.
Zu dritt, aber der Kleine ist dann im Bett wahrscheinlich, so. Und jetzt ist ja sozusagen die Möglichkeit, dass sie, weil sie frei hat, also ich finde sozusagen, vielleicht finde ich auch die Konstruktion von Anfang an komisch, dass sie sagt, ich habe frei und deswegen... kümmere ich mich jetzt um das Kind, aber sozusagen, weißt du, was ich meine? Also dann, es muss doch okay sein, dass er sagt, dann ziehe ich abends los. Also
ja, aber ich glaube, dass was sie machen müssten, wäre was gemeinsam unternehmen. Und damit meine ich jetzt nicht gemeinsam in Windeln hängen oder zu Hause rumhängen, sondern sie müssten sagen, hier ist ein Babysitter und wir gehen gemeinsam irgendwo was laufen.
So. Ja, genau. Ja.
Genau, es ist halt einfach sehr komisch, dass sie sagt, also von Anfang an ist es sehr komisch, dass sie sagt, hey, ich habe eine Woche Urlaub, da kann ich mich jetzt eine Woche um das Baby kümmern. Mach du, was du willst.
Mhm.
Weil das ist einfach ein Angebot, was zu verlockend ist. So.
Ja.
Und das ist auch, das ist tatsächlich so, wenn ich so ein Angebot kriegen würde, ich habe jetzt kein Kind, aber wäre das so, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, naja, okay, aber kann jetzt nicht 5 Tage die Woche, kann ich jetzt nicht weggehen, sondern dann bleibe ich auch noch 2 Tage oder so oder 3 oder wie auch immer. Also ich würde mir ja nicht jeden Abend was vornehmen.
Ja. Ja, aber sozusagen zu sagen, also ich nehme mal an, dass der typische Abend von denen aussieht, dass sie beide erschöpft von der Arbeit kommen und dann beide das Kind ins Bett bringen und dann den Abend zusammen irgendwie verbringen.
Ja, den Derek Krimi gucken oder so.
Ganz genau. So, und dann kommt der Tag, wo Anke sagt, jetzt kann ich mich alleine ums Kind kümmern, Klammer auf, und er geht dann abends weg. Warum macht er das nicht sonst auch.
Ah, okay, ja. Was erwartet sie, was dann ein gemeinsamer schöner Abend ist?
Ne? So nämlich, ja, genau, ja. Das ist, glaube ich, das, was mich die ganze Zeit so irritiert.
Mhm.
Also, ja.
Ja.
Die Grundlage des Konflikts ist mir nicht so ganz geheuer.
Ja, es ist eine kleine Ungenauigkeit, aber sonst finde ich den eigentlich ganz realistisch, weil man eben vielleicht manchmal einfach nicht genau genug sagt, was man will und vielleicht nicht genau genug...
An sich ist ja eine klassische Form von so Kommunikationsschwierigkeiten und ja.
Ja. Am anderen Tag in der Praxis hat Nora Christian jetzt die Laborergebnisse geschickt und sie ist aber gerade angespannt und will nicht so richtig reden, weil sie macht gerade die Quartalsabrechnung und er, also Christian, geht zu Hatzfeld, der brütet schon über seiner Kündigung Und Christian hat die Ergebnisse und braucht seine Meinung. Und jetzt ist hier die völlig außer Kontrolle geratene dreiminütige Fachsimpelei.
Ja. Funktionsergebnisse des Pleuralergusses.
Exudat, eindeutig. Das Verhältnis der Proteine im Erguss zu den Proteinen im Serum ist größer 0,5.
Verhältnis der LDH größer 0,6.
Entzündungswerte sind erhöht.
Vaskulitis.
Auf jeden Fall ist es eine entzündliche Erkrankung der Blutgefäße.
Aber kein klassisches Rheuma.
Nein, hier sekundäre Vaskulitis.
Was sagen Nieren?
Bis jetzt unauffällig. Allerdings bin ich für eine Biopsie.
Sie denken, das ist
wegen der Schildkrankheit.
Und was bedeutet das?
Und Hatzfeld fragt am Ende, was machen wir also? Und Christian sagt auch für die Zuschauer, ich fasse mal kurz zusammen. Und entzündliche Erkrankung der Blutgefäße ist das, was ich jetzt eben vermute. Und er ruft in der Klinik an und macht einen Termin für eine Biopsie und geht dann raus und Hatzfeld brütet weiter über der Kündigung. Und in der Klinik fragt Fischer den Satz, den dann immer die Patienten fragen, und was bedeutet das? Morbus Wegener. Ah. Chronische Autoimmunerkrankung. Nicht heilbar, aber durch Medikamente ganz gut in Schach zu halten. Fischer fragt, ob er nun seinen Laden schließen muss. Christian kann das nicht genau sagen, aber die Behandlung wirkt ähnlich wie eine Chemo und er wird dann natürlich anfällig für Infekte, da ist Kundenkontakt nicht das Beste. Fischer meint, der Laden ist alles, was er hat. Christian hatte vor ein paar Jahren einen ähnlichen Fall. Dieser Patient ist heute beschwerdefrei, spielt Golf und macht Kreuzfahrten. Für Kreuzfahrten fehlt Fischer aber das Geld, sagt er. Aber er wollte schon immer mal mit dem Fahrrad durch Deutschland fahren. Und Christian verspricht, das wird er können. Nicht heute vielleicht, nicht morgen, aber irgendwann. Allerdings nur unter der Bedingung, dass er von unterwegs Ansichtskarten schickt. Und Fischer schmunzelt und wird dann von Michael abgeholt, um die Biopsie zu machen.
Das ist aber die Art, wie er hier die Diagnose verkündet, hat was richtig Zynisches. Weil er ist einfach beim Fahren des Rollstuhls, also er fährt ihn im Rollstuhl durch die Klinik und erzählt es sozusagen ohne Blickkontakt oder sonst was. Nein, diese Krankheit ist leider chronisch, da kann man nichts machen. Aber ich hatte mal einen Patienten, der ist so ähnlich und wenn sie hier gesund und sie werden mit Einschränkungen leben müssen, mit Tabletten geht's vielleicht. Und schicken sie mir eine Ansichtskarte, wenn sie es dann doch schaffen. Also ich fand das mehr als grenzwertig, okay. Die Art, wie er es hier verkündet hat.
Habe ich jetzt gar nicht so heftig wahrgenommen, aber ja. Beim Rausgehen trifft Chris und Tanja, die erzählt von der geglückten Geburt und der kleinen Anna Schöller. Und sie erzählt, sie hat Anke und Piwi knutschen sehen, also war ihre Rettungsaktion erfolgreich. Ob sich Anke und Piwi schon langsam fragen, wie es zu viert ist?
Wer weiß, ja, vier ist eine schöne Zahl.
Fünf ist auch eine schöne Zahl. Sie will heute Abend auf jeden Fall ein paar Sachen aus Weimar vorbeibringen. Sie kommt jetzt nicht mit Sack und Pack. Und Christian sagt, noch nicht. Hatzfeld brütet immer noch über der Kündigung und dann gibt er sich einen Ruck und unterschreibt sie, geht raus und trifft dort auf Nora, Christian und Tanja. Und die erzählen gerade, dass die Biopsie ohne Befund war und die Behandlung von Fischer dann losgehen kann. Die Nieren sind also nicht betroffen. Und Christian meint, fantastisch, dann werden wir demnächst einen Haufen Ansichtskarten bekommen. Aus Salzgitter und aus, weiß nicht, Bad Reichenhall.
Ja, stimmt. Er ist eigentlich der Einzige, der immer so in realistischen Umgebungen sozusagen, der hat sich gesagt, ich wollte eigentlich schon immer mal den Amazonas entlang mit einem
Marokko.
Ja, genau.
Und als Hatzfeld dieses ganze Gespräch so mitbekommt, hält er so ein bisschen inne. Und Christian holt ihn dann so aus der Lethargie, lobt ihn für die Arbeit mit Fischer und sagt, weil es einfach mal ab und zu gesagt werden muss. Man hört das ja auch regelmäßig am Arbeitsplatz. Du passt hervorragend in diese Praxis.
Vor allem im Wartezimmer ist das noch gut. Ja.
Und Nora meinte, ja, wer hätte gedacht, dass aus so einem arroganten Schnösel mal so ein Sonnenschein wird? Und Christian schmunzelt, manchmal muss man Unverschämtheiten eben einfach überhören. Du kleines Sackgesicht.
Naja, und daher, es wäre lustig, wenn er auch geflissentlich gesagt hätte und damit wäre klar, was Michael meinte, ist, Christian hat seine Ohren immer an den Wänden von Michaels Praxis sozusagen. Es sind ja, zweimal fällt ja das Gleiche hier, dass man...
Michael ist einfach die ganze Zeit auf Lautsprecher mit Christian.
Genau, wäre gar nicht unrealistisch. Und damit ist klar, sie wollten also wechseln und damit ist klar, sie sind entlassen.
Nora fragt, ob der Zettel in Hatzfelds Hand was für sie ist und der Zettel ist die Kündigung und Hatzfeld fragt nach, ob sie denn einen Aktenvernichter hat und sie meint, ja, soll ich's machen? Und er, nein, ich mach das schon selbst. Und dann, letzte Szene, kommt Tanja mit einem alten Barkass.
Stark.
Also noch schnell ins Museum gegangen und diesen Barkass geholt für ein paar Sachen zur Villa. Und es gibt eine kurze Diskussion über eine Stehlampe von ihr, die Piwi und Anke hässlich finden und sofort auf den Sperrmüll bringen wollen, aber die ist von ihrer Oma. und ihm fehlt auch noch eine Leselampe am Sofa. Und Tanja sucht dann ihren Kulturbeutel und Christa meint, er hat noch eine Ersatzzahnbürste. Aha, meint Tanja, für deine Eroberungen. Und sie hat ein Einstandsgeschenk, nämlich ihre vietnamesische Hühnersuppe. Und Paul sechselt weiter vor sich hin. Pizza kannst du auch, oder?
Am Ende wird ihn keiner mehr verstehen, der wird nur noch in Untertiteln.
Und Christian schmunzelt und sagt, willkommen in der Villa Kleist. Und wir sagen willkommen im Abspann.
Musik wurde noch nie imitiert hier, ne? Folge in meiner Zählweise, in deiner Zählweise war es die 707, wenn ich das richtig im Kopf habe, und in meiner Zählweise ist es die 88.
Also, du hast zwei Siebenen, nee, du hast zwei Achten, ich habe zwei Siebenen.
Stimmt, genau, wie Hund und Katz.
So.
Wir haben vorher schon ein bisschen über den Hauptkonflikt gesprochen, der sich so angebahnt hat. Gibt sonst noch irgendwas, was wir offen gelassen haben, was jetzt noch der Erwähnung bedarf?
Also ich finde, es war mal wieder eine klassische Folge, wo man die Medizinstory nicht zu intensiv betrachtet hat. Ich fand zwar den Schauspieler von dem Georg Fischer ganz cool, der hatte so ein paar relativ trockene Zeilen, die er auch irgendwie schön trocken abgeliefert hat. Aber die Schwangerschaftsstory da von dieser Gastrolle, die bleibt im Grunde gar nicht im Gedächtnis, ne?
Kann ich auch.
Ja, und die zwischenmenschliche Sache, wir haben, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Folge haben wir davon gesprochen, es gibt irgendwie nur Krisenpaare und jetzt haben wir glaube ich, gesagt, Anke und Pivi sind so die einzigen, die so klassisch Vater, Mutter, Kind sind und wo es selten Krise sind. Jetzt hatten wir zwischen denen mal so einen Streit, aber ich finde auch einen Streit, der in der Anspannung, die wahrscheinlich so ein Aufziehen eines Kindes einfach mit sich bringt, einen Konflikt, den man nachvollziehen kann, auch wenn vielleicht, wenn wir es jetzt genau haarklein auseinandernehmen, ein, zwei Sachen nicht ganz stimmig sind, aber hat mich jetzt nicht gestört, dass es da nicht so stimmig war, sondern ich fand eher den Konflikt an sich ganz schön dargestellt. Eben ihre Enttäuschung ist irgendwie zu verstehen, aber auch seine Verwirrtheit, warum sie ihm dann so einen Freifahrtsschein gibt. Und das Versöhnen fand ich eigentlich auch schön, weil eben in Wahrheit sind es ja keine beziehungsbeendenden Streits und Konflikte, sondern es ist meistens so, ja, jetzt lass uns doch nochmal kurz in zwei. So. Nicht schlimm.
Okay. Also mir hat dieser Konflikt rund um das Einkaufen und sowas ganz gut gefallen, weil das mit dieser Villa ja immer so harmonisch natürlich wirkt und die einzigen Konflikte, die es gibt, gehen immer nur darum, eigentlich, nee, stimmt nicht ganz, was ich jetzt sage, also es gibt dann diese Diskussion, ob Tanja dazuziehen will oder früher noch, ob Marlene dazuziehen will, aber sonst gab es ja auch viel, was sich immer so harmonisch aufgelöst hat. Also, weiß nicht, ich bin heute verabredet. Nee, wir haben doch Mittwoch unser Cricket oder was das auch immer dann so war. Also, es konnte einem auch sehr gut vorkommen, wie das in der Villa an sich die Harmonie sehr groß ist. Und ich fand es ganz cool, weil es sind nun mal die Komplikationen, die alle haben, die so ein bisschen parallel zueinander wohnen. Wer ist dafür verantwortlich, dass der Kühlschrank gefüllt ist? Und wer ist dafür verantwortlich, dass gezahlt wird? Und wie entwickeln sich so Muster im Alltag, ohne dass es die dann plötzlich zum Konflikt führen. Da fand ich auch das war redaktionell gut zusammengeführt, dass zuerst dieser Konflikt mit Tanja entsteht und dann mal bei Christian der Punkt ist, wo er es rauslässt. Das hat irgendwie ganz gut dramaturgisch zueinander gepasst. Ich mochte den Herr Fischer als Patienten total gerne. Vielleicht somit der sympathischste Patient, weil er so total aus der Zeit gefallen ist. Das war noch so ein richtiger Patient alter Schule. Der hatte einen alten Tabakladen in Hötzelsroda. Also so richtig, wo ich mir so ein ganz kleines Dörfchen vorstelle, wo einer noch so einen Tabakladen betreibt. Der selber kein Internet hat. Großer Lebenstraum ist eine Fahrradtour für sich durch Deutschland. Also überhaupt keine Riesenweltpläne, überhaupt kein. Also da stelle ich mir so richtig einen treuen Dr. Kleist-Patienten vor, der auch angemessen irgendwie reagiert, sich schon ein bisschen Sorgen macht. Allerdings zum Beispiel am Anfang sagt er auch ganz klar, ob er so ein bisschen, er sagt, schlapp bin ich auf jeden Fall, depressiv kann ich auf jeden Fall sagen, nein, weil ich liebe meine Kunden und all das Ganze und die mal bereiten mir an sich noch Freude. Das ist so einer, der nicht so völlig so ein wie man so sagt, ein Grammable-Leben hat. Mhm. Also so, dass man groß auf Instagram damit groß posten mhm. würde. Und den mochte ich sehr gerne und der ist für mich irgendwie das Plus in dieser Folge. Mhm. Das finde ich ganz schön.
Ja, der hat auch ein, zwei Sätze so, wo er eben dann sagt, jetzt sagen Sie mir doch mal die Wahrheit, Sie beantworten meine Frage nicht oder so.
Genau.
Wo er Chris dann halt herausfordert, auch mal Klartext zu sprechen, was ja manchmal nicht Chris als Stärke ist, würde ich mal sagen.
Ja, das stimmt. Was hingegen unsere Stärke ist, ist es, jedes Mal das auszuzeichnen, dass die Verhaltensweise oder den Satz, der Dahlmann, den Dahlmann-Preis bekommen soll, wer soll ihn, das habe ich jetzt schlecht gesagt, ne, der den Dahlmann-Preis bekommen soll. der so, wie wollen wir es formulieren?
Du,
Der so daneben ist, dass er den Dahlmann bekommt. So.
Okay.
So daneben und gleichzeitig unauffällig eigentlich ist, dass er den Dahlmann bekommt. Wer bekommt bei dir den Dahlmann?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Also ich habe kurz tatsächlich oder etwas länger über Anke nachgedacht, weil das ist schon so eine Art von Verhalten, was ich nicht gern mag, wenn man sagt, ich möchte, dass du drauf kommst und ich sag dir das eine, aber ich meine was anderes. Hm. Ich mag es auch nicht andersrum. Also, hey, ich habe eine Woche frei, willst du vielleicht wegfahren? Und sie dann sagt, was du aber wirklich meinst, ist, ich will mit dir, du willst, dass ich mit dir was mache, ne? So, ist ja auch scheiße. Das mag ich auch nicht. Also, ich bin schon immer jemand, der gerne, da bin ich natürlich auch Berlin intrigiert, nee, wie heißt es, indoktriniert, klare Ansagen. Das wäre, ist schon immer wichtig. Aber ich finde, der Konflikt ist trotzdem in sich gelungen und stimmig und kommt ja dann auch zu einem Abschluss, der mit dieser Doppelszene zwischen Anke und Tanja und Piwi und Christian eigentlich auch bespricht, worum es daran geht. Darum würde ich davon absehen, ihr den Dahlmann zu geben und gebe ihm stattdessen dem Makler.
Oh!
Denn der Makler ist wunderbar. Sie haben sich verabredet für die Wohnungsbesichtigung. Und treffen sich vor dem Haus. Und der erste Satz, also Tanja hat die Fassade bisher gesehen, von ihm ist...
Und? Was sagen Sie?
Super, oder?
Ja.
Was sagen Sie? Ja, was soll ich sagen? Das ist eine Haustür.
Hier ist der Vertrag. Ja, genau. Die sagt sie auch voll angemessen. Von außen sieht es ganz schön aus.
Genau.
Ja, stimmt.
Abschließendes Urteil.
Hier, Martin, guck mal, ich habe hier auf Spotify eine neue Folge von uns. Die ist der Hammer, oder? Also ja, irgendwie, genau. Hier einfach nur den Bildschirm, Handybildschirm zeigen, ohne die Folge überhaupt anzumachen. Ja, finde ich sehr gut, das stimmt. Ja, genau, so einer, der völlig, und dann vor allem in der Kombination damit, dass die praktischen Probleme sich später erst herausstellen. Ne?
Ja, stimmt. Hat, glaube ich, keinen Namen, der Makler, deswegen schreibe ich einfach mal Makler auf. Aber,
ja, das würde passen. Bei mir, also Anke war, ist bei mir ebenfalls auf Platz 2.
Mhm.
Und zwar gar nicht wegen des Konflikts in der WG an sich, also in der Wohngemeinschaft da an sich und auch nicht wegen des Konflikts mit Piwi, sondern die Art, wie sie Piwi den Konflikt mit der WG beschreibt.
Mhm.
Ich hätte dich gestern gebraucht. Wieso? Es gab Stress mit deinem Vater. Was war los? Er hat gesagt, ich benehme mich wie die Made im Speck. Und dann sagt er ja, das hat er so gesagt. Und sie sagt nicht ja oder nein, sondern macht so ein halbnickendes zur Seite, dass man sozusagen juristisch gesehen sagen könnte, ich habe doch gar nicht ja gesagt, dass er es genauso gesagt hat, sondern und sie hat nicht gesagt, dass er, weil, also er hat ja richtig rausgeholt sozusagen und er hat ja Sachen benannt, die valide Argumente sind. Vor allem, was ich wirklich eigentlich das Entscheidende finde, ist gar nicht nur dieses Rausnehmen immer vom letzten Joghurt, sondern dass sie, was hat irgendein Küchengerät
Mixer,
oder sowas, Mixer, den sich nimmt und dann irgendwo liegen lässt, weil das finde ich echt scheiße, wenn du dir was leihst und es dann bei dir liegen lässt und jemand sich aktiv darum kümmern muss, dass er es wieder zurückbekommt. So. Und das ist ihr alles egal, sondern sie, ihr fällt nur auf, es gab Kritik an meiner Person und umhüllt das so. Und dadurch schickt sie auch Piwi mit einer falschen Voreinstellung in diese Auseinandersetzung. Also das fand ich auch, muss ich sagen, ziemlich link. Und Platz 1 bekommt aber Nora.
Okay.
Durch eine Sache, die du nebenbei erwähnt hast. Christian entschuldigt sich bei Tanja. Und
Welcher?
Hier, die Liebe ist wie ein Glas, dass man nicht zu fest drücken soll, nicht zu und so weiter. Und sie kommt dazu und sagt, ich mag Männer, die wissen, was sie wollen. Und Nora, die überhaupt nicht gefragt war in dieser Situation, wirklich, die einfach ihren Job machen soll, mischt sich dazwischen. Und solche Männer sind rar genug. So, Nora, willst du uns irgendein Problem von dir gerade aus deiner Beziehung erzählen? Ist das eine Unterhaltung, die dich gerade was angeht? Klar, ist irgendwie auch in ihrem Wartezimmer, also im Wartezimmer so passiert. Aber trotzdem so wieder altes Thema, machen wir uns ja gerne drüber lustig, so wenn Leute irgendwas früher gepostet haben auf Facebook und damit irgendwie ein bisschen was offen lassen und alle sollen sich fragen, was meinte sie jetzt? Und das fand ich so, wenn du nicht Teil dieser Unterhaltung bist und nichts Konstruktives beizusteuern hast, dann lass es.
Okay. Nora klettert langsam bei dir, schon der fünfte Dahlmann für Nora.
Oh.
Ist jetzt noch nicht auf dem Treppchen, aber ist in Schlagdistanz. Auf dem Treppchen bei dir Lisa und Johannes auf Platz 3, Bernd auf Platz 2 und Christian auf Platz 1.
Das ist insofern lustig, weil ja Nora eigentlich immer besser wegkommt mittlerweile und früher ja zu offensichtlich schlimm war und jetzt ist es manchmal nur noch so nebenbei.
Ja. Vielleicht in der nächsten Folge eine weitere Chance für Nora. Und die nächste Folge ist die Folge 8 der 7. Staffel und heißt Banges Warten. In der Villa Kleist freut man sich über die vorübergehende Mitbewohnerin Tanja. Christian kann sich vorstellen, weiß nicht, ob du das wusstest, Konstantin, Christian kann sich vorstellen, dass sie für immer bei ihm einziehen kann.
Hä? Er hatte doch auch gesagt, nur vorübergehend. Wie ist denn bei ihm dieser Sinneswandel jetzt gekommen?
Derweil hat sich Christians Patient Roman Lubitz bei der Gartenarbeit an der Hand verletzt. Dem Kratzer misst Herr Lubitz keine große Bedeutung bei, bis Christian die Verletzung als gefährlichen Tierbiss identifiziert.
Gut, da schauen wir mal.
Eigentlich mal eine gute Abbildung, ne? So, wir haben diese private Story mit der Mitbewohnerin Tanja und wir haben eine Medizinstory, so ungefähr eine Abbildung von dem, was wirklich passieren könnte.
Ja.
Ich erwarte jetzt nicht, dass wie bei der Folge Wunden, glaube ich, war es, nur die Wildlederpumps erwähnt werden und dann ist es eine Folge von so Kriegsversehrten und
ja, das ist wahr. Banges Warten heißt es auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
Sehr gut.
Für die nächsten 7 Tage, aber wir versprechen, dass wir alles tun werden, um wieder vor Ort, also um wieder zu liefern. Donnerstag ab 8 Uhr soll die neue Folge online sein. Ich freue mich drauf, sie mit dir zu besprechen. Martin, bis dahin, bleib gesund, passt auf euch auf. Nächste Woche sind wir wieder da.
Tschüss.
Ich mag Männer, die wissen, was sie wollen.
Da sagen Sie was. Das sind leider sehr rare Exemplare.